Gold mermaid up from blank water, night against sea cliffs, the low reef of coral. And they send the sand gray against undertow, as Geryon heard there, but in splendor.
Bluetooth mode.
Ouvertüre. Dein Haus ist eure Bühne. Mal ist es dein Haus in Venedig, mal ist es dein Haus in Sant'Ambrogio bei Rapallo. Ihr sitzt in der Wohnstube. Du, die Geigerin Olga Rudge, bist eine alte Frau. Er, der Dichter Ezra Pound, ist ein Greis. Vor vielen Jahren seid ihr aus Amerika nach Italien gekommen. Aber welcher Tag ist heute?
Montag. Montag, der 14. Dezember 1970. Capito?
Vor euch, auf dem Tisch, steht der Kassettenrekorder.
Montag, der 14. Dezember 1970.
Du hast das Gerät gekauft, weil du seine Stimme erhalten willst, weil du ihn erhalten willst, in der Gegenwart und für die Nachwelt. Du verlangst, dass er wieder und wieder seinen monumentalen Sprechgesang vorträgt. Die Cantus, ein tausendseitiges Versepos in der Tradition Dantes und Homers, das von Geschichte, Politik, Wirtschaft und Kunst handelt, von fernen Kulturen, von mythischen und historischen Helden. Und du willst, dass er mit dir spricht.
Warum glaubst du mir, wenn ich dir das Datum nenne und nicht, wenn ich dir irgendetwas anderes erzähle?
Der Dichter schweigt. Du stoppst das Band, spulst es zurück, spielst es ihm vor, drückst erneut die Aufnahmetaste.
Ezra, sprich.
Low battery, please charge.
Ezra Pound reloaded. Was vom Dichter übrig bleibt. Nachgesang von Elke Heinemann. Regie Martin Zülker.
Er sprach nicht, das ist die Zeit, wo ich ihn auch kennengelernt habe. Er sprach nicht mehr, aber er sah ziemlich zufrieden aus. Olga hat auf ein Tonband aufgenommen, die Gespräche mit Ezra. Ein bisschen wie Beckett-Tapes, weil natürlich sie sagen sehr wenige Worte.
The Aspen Tapes werden Olgas Aufnahmen scherzhaft genannt, in Anspielung an Henry James' Erzählung The Aspen Papers, in der es um den virtuellen Nachlass eines berühmten Schriftstellers geht. Olgas Archiv erscheint mir wie der Rohstoff eines Nachgesangs auf Ezra, der geschrieben werden sollte.
Pound hat immer gesagt, begin where you are.
Gut, dann fange ich mit dem Ende an. Vierter Nachgesang. Friedhofsinsel San Michele bei Venedig. Ein grauer, kalter Tag. Vor mir der Kreis der Hinterbliebenen, in ihrer Mitte der Geistliche der anglikanischen Kirche. Er spricht Gebete für die Toten.
Ich lese immer hier Venetian Night Litany. Weil wenn ich denke, dass ein 23-Jähriger so ein Gedicht schreibt, es ist ein Stil, den er dann später nicht mehr wollte, aber es ist so rührend. Für die Schönheit von Venedig war dieser junge Mann bereit, alles hinzunehmen. What great kindness have we done in times past and forgotten it, that thou givest this wonder unto us.
Ich denke an meine Toten. Sie sind netter als die Lebenden. Das sagt einiges aus über das Sterben. Die Schlacke fällt weg. The dross falls away.
What thou lovest well remains, the rest is dross.
Also aller Seelentag. Der Besuch der Gräber in ganz Europa, glaube ich, oder der ganzen Welt. Ich weiß nicht, ob es in Amerika auch. Dort haben sie Thanksgiving und Halloween. Halloween ist halt ein Theater geworden, anstatt Besuch der Gräber.
Ich bin glücklich, denn ich glaube an die Ewigkeit. Amen. Caro.
Pull down thy vanity. It is not man made courage or made order or made grace. Pull down thy vanity, I say, pull down.
Auf den Gräbern brennen die Lichter. Die Toten kehren an aller Seelen aus dem Fegefeuer zurück. Sie sind unter uns, den Lebenden, heißt es. Kannst du diese Tonaufnahmen hören, Olga? Kannst du mich hören und die anderen?
Die ganze Insel ist Friedhof. Und der nicht-katholische Teil ist ganz klein. Das war einfach total verwildert. Das war ein kleiner Dschungel. 1972. Ich schäme mich immer, weil es ist Platzmangel. Und wir haben Platz für 3 Gräber.
Ein schlichter Stein, Olga Rudge. Geboren bist du 1895 in Youngstown, Ohio. Gestorben 1996 auf der Brunnenburg in Südtirol. Eine bekannte Geigerin warst du, Kuratorin, Musikologin. Du hast Vivaldi wiederentdeckt.
Das Ende meines Vaters war für sie das Ende. Schluss.
Ein weiterer schlichter Stein, Ezra Pound. Geboren ist er 1885 in Haley, Idaho. Gestorben 1972 in Venedig. Zwischen ihm und dir der freie Platz für eure Tochter, Mary de Rachewils. Geboren 1925 in Brixen als Maria Rudge. Du hast deinen verstorbenen Bruder als deinen Ehemann und ihren Vater ausgegeben, sodass sie nicht als illegitim galt.
Wir hatten einen guten Dichter und eine gute Geigenspielerin. Es gibt keine Aufnahmen, aber man muss es glauben, weil sie in den Cantos erwähnt ist und ich habe sie noch spielen gehört.
Direkt nach der Geburt hast du Mary in eine Pustertaler Bauernfamilie zur Pflege gegeben und später nach Florenz ins Internat. Mit 17 Jahren begann sie, Ezras Werk ins Italienische zu übertragen.
Bei der Beerdigung hat sie gesagt, and that's my place, and that's yours.
Meine Großmutter ist neben Pound auf der Isola di San Michele in Venedig begraben. Das war ihr Wunsch.
Dein Enkel, Siegfried Walter de Rachewils, hat eine Ezra-Pound-Gedenkstätte eingerichtet.
Obwohl sie in ihrem Leben nicht die Zeit an seiner Seite verbringen konnte, so kann sie es jedenfalls in einem anderen Leben.
Es ist ein Stück in diesem Posthumous Cantos wie ein Testament, wo er sagt, from my tomb such flame of love arise, that whoso passes shall be warmed thereby. Let stray cats pause there where no tombstone is, and girls' eyes sparkle at the unmarked spot. Let rancors die, and a slow drowse of peace pervade who passes.
Massimo Bacigalupo, Amerikanist, Pound-Experte und Übersetzer.
Entschuldigung.
Ja, bitte.
Pronto.
Herausgeber der posthumen Cantos.
Si.
Seine Mutter, Amerikanerin wie du, war deine beste Freundin in Rapallo. Schon seine Großeltern standen Ezra nahe.
Er wollte in Haley, Idaho begraben sein. Aber in Amerika hatten sie keinen Platz für ein Grab. Also es ist unglaublich. Pound, nein, eine Statue hier, die würden sie zerschlagen. Und deswegen ist das Grab hier, weil meine Mutter dann gedacht hat, okay, wenn Haley das Grab nicht haben will, dann machen wir es hier in Venedig.
Nicht Dorothy, seine Ehefrau, die mit ihrem Sohn Omar in England lebt, sondern dich, seine Geliebte, hat er dazu bestimmt, die Arrangements für seine Beisetzung zu treffen. 1908 hatte er in Venedig seinen ersten Lyrikband drucken lassen. Nun kreuzt die Trauergondel mit dem geschmückten Sarg die Lagune, als wäre es der Styx.
Deswegen ist dieses Grab hier ein Nightmare. Und deswegen muss ich dieses Haus in Venedig behalten, damit jemand hier ist, um sich der Gräber zu kümmern.
Dritter Nachgesang. Venedig, Sestiere d'Orso Duro. Auf der anderen Seite des Giudecca-Kanals zeigt sich San Giorgio Maggiore im silbrigen Morgenlicht. 1972 wurde in Palladios prächtiger Kirche die Totenmesse für Ezra Pound gehalten.
Pounds Viertel war hier, d'Orso Duro. Es gibt eine kleine Venice-Pound-Tour. Ich fange hier an und mach die Tour so, wie ich sie als Kind erlebt habe, aber auch, wie es in den Cantos steht. Follows the Cantos, except, of course, the hospital and the cemetery. But die Cantos ist genau wie Venedig. In Venedig verliert man sich auch oft, nicht?
Ezras und Olgas Lieblingshotel, die Pensione Seguso, liegt in einem der zahlreichen Labyrinthe aus Gassen, Kanälen und Brücken.
Calle Querini, 252.
Vom Fenster aus sehe ich die Uferpromenade, die Zattere, mit den vielen kleinen Restaurants und Cafés. Olgas Haus, The Hidden Nest, in der Calle Querini, ist nur ein paar Schritte entfernt. Über der Eingangstür die Gedenktafel der Stadt Venedig. Ezra Pound, Titan der Poesie, hat in diesem Haus ein halbes Jahrhundert lang gelebt.
Das Haus ist nicht Ezra Pounds Haus. Das Haus ist Olga Rajans Haus. A Hidden Nest. Meine Mutter hat das 1928 gekauft. Mein Vater hat in diesem Haus nie gearbeitet. Hätte auch nicht können, weil meine Mutter Geige gespielt hat. Mein Vater hat in Venedig immer Zimmer hoch oben gemietet, wo er einen Ausblick hatte. Das erste Zimmer, wo er wohnte, war auch schon ganz hoch oben. Da sprechen wir von 1908.
Der Flur geht in die Wohnstube über, von der eine winzige Kochküche abzweigt. Der offene Kamin im Wohnraum, der nicht mehr betrieben werden darf, scheint mir eine gute Sitzgelegenheit zu sein.
Ich setze mich mal einen Moment hier so hin, dann höre ich Sie besser.
Passen Sie auf, aber wenn Sie aufstehen, dass
ich
Sie nicht
auf.
Den
Kopf... Ja, ich passe auf.
Natürlich musste man auch sehr elegant vorgehen. Jetzt leben die Leute zusammen und trennen sich. Alle haben 2, 3 Divorces hinter ihnen. Aber es waren eigentlich alle sehr strikt. Also seine Adresse war nie 252 Calle Querini. Das war erst, nachdem er erkrankt ist und er in die Pflege von meiner Mutter kam.
Über dem Esstisch hängt ein gerahmtes Plakat aus den 20er Jahren. Es wirbt für ein Konzert von Olga Rudge und George Antheil. 1920 bespricht Ezra Pound ein Konzert Olgas für das New Age. Kurz darauf wird sie die Geliebte des Dichters. Er ist seit 1914 mit der englischen Malerin Dorothy Shakespeare verheiratet und wird es bis zu seinem Tod bleiben. Nur während der letzten 10 Jahre seines Lebens wohnt er mit Olga zusammen.
Alles morsch. Diese Häuser werden sicher so alt sein wie die Dogane. 1500, also als Venedig noch La Serenissima war.
Der gemauerte Fußboden der Wohnstube, erst vor kurzem erneuert, zeigt Spuren von Feuchtigkeit. Weißglitzernd tritt Salpeter aus dem Ziegelrot hervor.
The rule here is that we take off our shoes.
Okay.
November 1966. Venedig wird von einer gewaltigen Flutwelle erfasst. Das Wasser im Haus erreicht Tischhöhe. 48 Stunden lang sind Olga und Ezra im Hidden Nest gefangen. Verstörend vor allem war die Totenstille, schreibt sie kurz darauf dem BBC-Radioredakteur D.G. Britson, der 1959 eine dreiteilige Dokumentarsendung über Pound produziert hatte. 3 Jahre, bevor der Dichter verstummte. 13 Jahre, bevor der Dichter verstarb.
Meine Mutter war sehr enttäuscht. Wahrscheinlich hätte sie gewollt, dass er in ihrem Haus stirbt. Nein, er geht noch eine Nacht dort hinüber zum Hospitale. Und das, denke ich, es gibt kein schöneres Krankenhaus in der ganzen Welt. Also diese Fassade. Wie kann es sich sowas zum Sterben finden? Also, I get goosebumps when I think of it.
Es gab keine letzten Botschaften, keine späte Reue. Obwohl ich dort saß mit seiner Hand in meiner, wusste ich nicht, wann er gegangen war. Bis schließlich die Krankenschwester hereinkam und das mittlere Licht einschaltete. Caro. Es war schön, als der Tod kam und du gingst. Lächelnd. Ich hielt deine Hand und war glücklich.
Sie hat ein Tagebuch in diese letzten 10 Jahre, wenn sie immer dann mit Ezra war. Diese Tagebücher sind ziemlich interessant, weil jeden Tag scheinbar sie machten den I Ching am Morgen.
Diese Hexagramme wurden immer gemacht. Normalerweise am Morgen, als erstes nach dem Frühstück. Angefangen mit meinem, das ich Ezra laut vorlas, dann kam seins dran.
I Ching. Olga ist gleich Courage.
29. Oktober 1972. Sehr neblig, auch Regen. Ezra trank ein Glas kochendes Wasser um 5, Gutulax-Tropfen um 9. Eine Tasse schwarzer Kaffee, kein Fieber. Später Gemüsebrei, ein paar Tassen Apfelwasser, Apfelpüree. Ezra hat sich den ganzen Tag lang eingenässt. 10 Gramm Gutulax zuletzt.
30. Oktober 1972. Olga notiert, dass Ezra an seinem 87. Geburtstag die Gäste in einem aprikofarbenen Pyjama empfängt, der zu seiner aprikofarbenen Bettdecke passt. Umstandslos bläst Old Ez alle Kerzen seiner Geburtstagstorte aus.
31. Oktober 1972. I Ching. H-S-I-E-H ist gleich Erlösung. Ich bin Köchin und Spülmaschine, Sekretärin, Aufputsch und Schlafmittel, alles in einer Flasche. Und ich fühle mich manchmal, als ob die Flasche ordentlich geschüttelt worden wäre, bevor sie getrunken wird. Wie lange wird meine Kraft reichen? Aber wenn ich aufhöre, heißt es, sich in die Hände bezahlter Helfer zu begeben.
1. November 1972. Olga notiert, dass Ezra das Hidden Nest ohne Hilfe verlässt. Er besteigt die Gondel Richtung Ospedale Santi Giovanni e Paolo. Es ist sein letzter Gang.
Das Treppengeländer, das angebracht worden ist, als EP hier Einzug, ist das letzte Ding im Haus, das seine Hand berührte.
Meine Mutter war die Kraft, die Energie, and her name is Courage. Sie hat wirklich Courage gehabt, weil ich muss zugeben, dass schon, weil es mein Vater war, man kann ihm nicht herumkommandieren und sagen, jetzt tust du dies und jetzt tust du das. Das kann man einen großen Mann, der dabei noch dein Vater ist, nicht tun. Aber meine Mutter konnte das.
Ich gehe hinunter, um das Abendessen zu machen. Du läufst hinunter und sagst, du darfst kein Abendessen machen, mach kein Abendessen. Warum sollte ich kein Abendessen machen? Ich meine, selbst wenn du Gründe hättest, dein Abendbrot nicht zu essen, weil du krank wärst oder so und keine Lust auf Abendessen hättest, warum sollte es in diesem Haus kein Abendessen geben? Ezra, sprich.
Er konnte einfach nicht dieser Frau, die wiederum ihr Leben für ihn mehr oder weniger aufgeopfert hatte, nämlich meiner Großmutter, es antun, sie nicht jetzt an ihn teilhaben zu lassen.
This is what I want. Not Paolo.
I would sing the soft air of delight that I have in fine buildings. Pray that God better my voice before you are forced to attend me.
Jetzt hatte sie endlich sozusagen diesen Mann, den sie ihr Leben lang geliebt hat, mit dem sie ihr einziges Kind hatte. Jetzt hatte sie ihn für sich, aber es war nur mehr ein Rack von einem Menschen. Und trotzdem, sie hat diesen Menschen geliebt und wollte ihn am Leben erhalten.
Warum hat es den Anschein, dass man im Alter besser tanzen kann? Wir hatten einen Plattenspieler. Mit ihm nach Vivaldi zu tanzen, war seine Idee.
Er sprach nicht mehr, aber es war sehr, sehr schön, dann sie zu sehen in diese letzten Jahre und zwei alte Menschen, die so viel getan hatten und gelitten und so weiter. Und jetzt, das war zwischen Rapallo und Venedig, aber sie waren sehr oft in Rapallo und nach noch einige wenige Wochen vor ihr starb, habe ich sie noch da besucht in das kleine Häuschen.
Zweiter Nachgesang. Sant'Ambrogio oberhalb von Rapallo. Ein Tag wie ausgestochen aus Azur. Im Sonnenlicht der Golf von Tiguyen. In der Ferne kann ich die Silhouette von Portofino ausmachen, umnebelt vom Dunst des Wassers. 1930 mietet Olga in Sant'Ambrogio eine Wohnung über einer Ölpresse an. Ohne Heizung, ohne Bad, aber mit wunderbarem Ausblick aufs Meer. Eine Marmortafel in Gedenken an den Dichter schmückt heute die Casa Sessanta.
Am Besitz war ihm nicht gelegen. Seine Idee war ein leerer Raum, in dem er sich dann mit ein paar Brettern, ein paar ganz fundamentale, rationale und essentielle minimalistische Möbel geschaffen hat. So hat er in Rapallo gelebt, dort war er am glücklichsten mit dem mediterranen Licht, mit weißen Wänden, mit einem Max Ernst auf der Wand. Viel Schöneres kann man sich nicht vorstellen. Und wenn man vor allem den Tigullio dann unten vor Augen hat, was braucht man mehr?
With usura hath no man a house of good stone, each block cut smooth and well-fitting, that delight might cover their face.
Geld hat ihn insofern nicht interessiert, aber er hat sehr wohl verstanden, dass man natürlich mit Geld die Menschheit am Gängelband halten kann. Und da ist er eben gegen dieses System gezogen.
With usura hath no man a painted paradise on his church wall, harpers a lute, or where virgin receiveth message and halo projects from incision.
Usura hat er selbst, glaube ich, nur als Reizwort und als Symbolwort hergenommen. Wobei später ja auch, er macht ja diese Fußnote zu dem Canto 45 und sagt, regarding Usura, I was out of focus. Und er sagt dann, es ist nicht der Zins in dem Sinn, der das Übel darstellt, sondern es ist ganz einfach die Habsucht. Und dagegen anzutreten, ist um einiges schwieriger.
Zeige ich dir die Schecks, die jeden Monat eingehen?
Ja, das tust du.
Bitte sprich mir nach. Du zeigst mir die Schecks.
Du zeigst mir die Schecks, die eingehen.
Was passiert mit deinen 900 Dollar?
Irgendetwas wird bezahlt.
Ezra, bist du an eingehenden Rechnungen interessiert?
Ich sehe sie nie.
Welche Rechnungen gibt es da zu sehen? Welche Rechnungen gibt es da zu sehen? Strom, Gas, Telefon werden vom Bankkonto abgebucht. So macht man das heute. Und auf das Bankkonto zahle ich dein Geld ein, sodass mein Bankkonto voll ist mit deinem Geld.
Einer der Spaziergänge, die Massimo Bacigalupo beschreibt, ist der Olga Rutsch Walk. In der Hitze des Mittags breche ich am Lungomare auf, wo Ezra mit Dorothy lebte. Ein steiler Aufstieg, die Salita, führt nach Sant'Ambrogio. Regelmäßig besuchte er dort Olga. Fast eine Stunde dauert der Weg. Insekten sirren durch die unbewegte Luft. Ab und zu heult ein Hund auf. Hoch oben schlägt die Kirchturmuhr.
Das letzte Mal, dass ich Ezra besucht habe, haben wir Schach gespielt. Und er hat gewonnen. Aber er war immer ein bisschen deprimiert. Ich habe gesagt, ja, sie haben gewonnen. Und er sagt, oh, ich habe nur gewonnen, weil du, Olga, immer gesprochen hast. Und er war in dieser letzten Periode, öfter sagt er diese Sachen, als ob alles verkehrt war, dass er hat alles war schlimm in seinem Werk.
Fehler, die hat er sicherlich begangen und er hat auch bitter dafür gebüßt. Das alles muss man dann in diese Waagschale legen.
Und er hatte immer diese Idee von das Entdecken und dann diese Dichter, die er betrachtete sie ein bisschen wie sein Eigentum. Eliot, Joyce und dann seine Beziehung mit Mussolini war auch ein bisschen so. Er hatte Mussolini entdeckt und er war der Einzige, wirklich, der Mussolini verstand. Und er schreibt öfters, so, er musste immer erklären, wie gut das Faschismus war. Oh, er war immer sehr didaktisch. Und natürlich, man muss immer ein bisschen auch mit Ironie betrachten. Oh.
Die rosafarbene Casa Sesanta im hochgelegenen Sant'Ambrogio leuchtet im sanften Licht der nachmittäglichen Sonne. Hier wird Ezra Pound im Mai 1945 verhaftet. Radio Rom hatte seine Vorträge über Kultur und Literatur gesendet, die immer wieder umschlugen in profaschistische und antisemitische Agitation, in Invektiven gegen die amerikanische Regierung. Er will die USA vom Kriegseintritt abhalten, aber in seiner Heimat gilt er längst als Hochverräter. Auf sein Vergehen steht die Todesstrafe. In Pisa sperrt man ihn 3 Wochen lang in einen Käfig. Es entstehen jene Cantos, die 1949 mit dem Bollingen-Preis ausgezeichnet werden, dem einzigen Literaturpreis seines Lebens.
Under white clouds, cielo di Pisa, out of all this beauty something must come. O moon, my pin-up chronometer.
Mit den Pisan Cantos wirklich, er hat sein Meisterwerk irgendwie geschrieben. No? Warum die Pisan Cantos so interessant sind, weil da das Persönliche kommt raus.
8. Oktober, si tutti dolle.
Dem großen Erneuerer der Dichtung ist die Marmortafel an der Casa Sesanta in Sant'Ambrogio gewidmet. In dieses Haus kehrt er 1962 zurück. Begnadigt, entmündigt, todkrank. Ein Gericht in Washington hatte ihn 1946 in St. Elizabeths einweisen lassen, einem Hospital für kriminelle Geisteskranke. Bis zu seiner Entlassung im Jahr 1958 lebt und arbeitet er dort, empfängt Dichter, Schriftsteller, Wissenschaftler.
I'm sure I don't know what a man like you would find to do here, said Senator Borah.
Im Bughouse, in der Klapsmühle, empfängt Ezra aber auch den rechtsextremen Aktivisten John Casper. Außerdem Ehefrau Dorothy, die nun sein Vormund ist, und 2 neue Musen, die Malerin Sherry Martinelli und die Lehrerin Marcella Spann. Olga will er nicht sehen. 1955 gibt sie den Kontakt zu ihm auf. 4 Jahre später beginnt ihre Korrespondenz mit Ezra von Neuem.
25. April 1962. EP kommt mit Mary von Tirol, um bei OR zu wohnen.
Das Italien der späten 50er Jahre, 60er Jahre, das war ganz einfach wie ein anderer Planet. Und dass er sich da nicht mehr zu Hause fühlen konnte, dass er sich da als Außerirdischer gefühlt hat, das, glaube ich, kann man relativ leicht nachvollziehen.
Als es ihm gut genug ging, um zu reisen, kam er zurück zu mir nach Sant'Ambrogio und blieb.
Für Pound war das auch wirklich eine schwierige Zeit, denn seine jüngeren Freunde, Hemingway, H.D., Cummings, die sind alle gestorben. Und natürlich macht das einen Unterschied, wenn die besten Freunde sterben.
Gestern ging es ihm gut. Er ist zum ersten Mal aufgestanden, ist an Büchern und Zeitungen interessiert.
Da ist ein bisschen diese Sache im Pound, dass irgendwie er alles hat mit ihm zu tun. So ist ein bisschen seine Welt ist geschlossen, ein bisschen autistisch. Er braucht Hilfe für seine Gedichte. Er bedankt sich natürlich nicht nur mit Olga, aber auch mit diesen anderen Frauen, Figuren, die er trifft. Und sie geben ihm sein Leben, seine Inspiration, die Liebe.
Dr. Baci Galuppo kennt Ezra seit mehr als 35 Jahren. Er versteht seine Schrullen und lässt sich nicht von seinem Benehmen abschrecken. Er mag ihn sehr.
Als Ezra wirklich sehr krank geworden ist und es sah beinahe aus, als ob er sterben sollte, hat mein Vater die richtigen Leute gefunden, um ihn zu operieren. Und mein Vater hat ihn ärztlich behandelt.
7.15 Uhr Frühstück, Orangensaft, ein paar Löffel Porridge. 1.30 Uhr Mittagessen, Reis in Weißwein, kaltes Huhn, Gruyère. Bananencreme mit Aprikosen, 4 Uhr Tee, Vollkornbrot, Erdnussbutter, Kekse, Tee. 8 Uhr Abendessen, Brühe mit Nudeln, weichgekochte Eier, 3 gekochte Aprikosen, Medizin, 10 Gramm Miroton, 20 Gramm Sympatol, 1 Dulcolax, Lucidril. Es gab mehr Gründe für seinen Zustand, als ich dachte. Das heißt, keine körperlichen.
Meine Großmutter hat ihn 10 Jahre lang gewissermaßen quer durch Europa geführt. Er hat nichts gesagt, aber er hat ihr einfach nicht antun wollen, ihren Willen nicht nachzukommen.
Wir hatten ein deutsches Fernsehteam in unseren Köpfen, in unseren Händen und an unseren Fersen. Der Regisseur, ein plumper Rohling, macht eine Dokumentarsendung zu Ezras 80. Geburtstag.
Olga war sehr klug, sie machte so, dass nur Leute, die Künstler oder Schriftsteller waren, ihn treffen sollten, das ganze Politische. Sie wollte ihn weglassen, aber natürlich, sie war sehr gut in diese as a public relations.
Journalisten klingeln bei mir an und verkünden, dass sie Bücher schreiben, die beide Seiten zeigen werden. Beide Seiten? Was glauben die, wer wir sind? Ezra Pound ist doch kein Pfannkuchen.
Zu all den möglichen Veranstaltungen ist er einfach als hieratische Figur erschienen. Er hat nichts gesagt.
Wang Yao, yellow bird, let my corn alone. Yellow bird, let my crops alone.
Alles in Spoleto war gut für Ezra. Die Luft, die Menschen. Die Mittagskonzerte waren ein tägliches Vergnügen. Am späten Nachmittag, am Fenster sitzend, lauscht er den Musikproben vor dem Dom. Die Schwalben, die er liebt, machen sich über dem Orchester bemerkbar. Könnte sich ein alter Mann besser erholen? Er kehrte immer wieder mit Freude nach Spoleto zurück.
These folks here won't let me eat. I want to go back where I can meet the folks I used to know.
Licht sickert durch das schimmernde Blattwerk der Olivenbäume, die Casa Sesanta umgeben. Allen Ginsberg ist hier 1967 zu Gast, obwohl Olga die verdreckten Hippies verabscheut. Er hatte Ezras Gedichtvorträge auf dem Festival für europäische und amerikanische Kultur in Spoleto bewundert. Den späten Singstil des alten Dichters, der zur Folkmusik der Zeit passt.
Wir gingen zu Mozarts Don Giovanni, dirigiert von Thomas Schippers mit dem Bühnenbild von Henry Moore. In der ersten Pause beschloss Allen Ginsberg, sich bei Ezra Pound vorzustellen, der auf einem Stuhl am Gang saß, so dass Ginsberg den Strom der Leute hinter sich aufhielt. Wir hatten uns mit Freunden in der Theaterbar verabredet, wo ein paar Dichter, unter ihnen Allen Ginsberg, auftauchten, um Ezra Pound ihren Respekt zu bezeugen. Naturellement war das Fernsehen dabei. Sie murmelten unablässig Mantras und waren überall im Weg, als Ezra versuchte, sich rauszuquetschen, um hochzugehen und Schippers hinter der Bühne zu gratulieren.
Aber Allen Ginsberg will mit Ezra sprechen. Er reist nach San Ambrogio, nimmt auf einem Stuhl unter dem Olivenbaum Platz, singt Hare Krishna für Ezra, dann geht er ins Haus, wo das versprochene Mittagessen auf ihn wartet. Ezra schweigt, bis das Gespräch auf Paul Morand kommt.
Welches Buch von Morand war es doch gleich, das du so sehr mochtest?
Ouvert la nuit.
Er selbst hat das Buch ins Englische übersetzt. Er zerkaut ein paar Spaghetti, spricht kein Wort mehr. Ginsberg merkt später an, es sei ihm vorgekommen, als säße er mit Prospero zusammen. Das Schweigen habe nichts Schweres gehabt. Olga erhält von ihm eine kurze Nachricht.
Vielen Dank für Ihre Liebenswürdigkeit, als ich so lange bei Ihnen blieb. Ich liebe Herrn Pound und konnte mich nicht losreißen. Ich hoffe, er findet Frieden.
Wenig später steht Ginsberg wieder vor der Tür. Auch Pasolini besucht Ezra. Auch er will ihn unbedingt zum Reden bringen.
Er hat, solange er Kraft hatte, gewirkt. Er hat keine Zeit zu blödeln oder zu trinken oder weiß Gott was zu tun. In diesem guten Interview mit Pasolini sagt er, ja, it's music. Und Musik ist über den Wörtern.
Während ich die Salita hinuntergehe, denke ich an das Foto einer Parkbank, in die der italienische Künstler Marco Nereo Rotelli ein paar Zeilen des letzten Gesangs eingebrannt hat. Canto 116.
I have brought the great ball of crystal. Who can lift it? Can you enter the great acorn of light?
Er wollte ja im Grunde genommen überhaupt keine Interviews geben. Dazu hat ihn meine Großmutter mehr oder weniger zwangsverpflichtet. Das war effektiv ein Gefühl eines völligen Schiffsbruchs, wenn man die Vision einst wirklich hatte von einer idealen Gesellschaft mit einem System, wo nicht die großen Banken, Lobbys und so weiter das Sagen haben, sondern so der Staat effektiv seine Verantwortung übernimmt und Schönheit schafft, denn um darum geht's nicht. Also was ist das Resultat? Das Resultat, wenn der Staat wirklich das tut, dann entsteht Venedig, dann entsteht der Tempio Malatestiano, dann entsteht eben Schönheit.
But the beauty is not the madness, though my arrows and wrecks lie about me.
Nur glaubt niemand, dass ein Mensch glaubt, dass es möglich wäre, auf dieser Welt eine gerechte Gesellschaft zu gründen, eine Utopie, ein Paradiso terrestre.
And I am not a demigod. I cannot make it cohere. If love be not in the house, there is nothing.
Das war seine große Sorge, es wird alles zu betoniert, es wird alles zu geteert und dieses Töten der Natur, dieses Contra Naturam, das wir ja erleben, das hat er gesehen, das war eigentlich der nächste schlimme Schritt, der auf die Menschheit zukommt, dass wir unser eigenes Zuhause eben zerstören. Die Idee war, was er Bauernfähig genannt hat, diese sehr gründliche, aber auch basilare Vorstellung, dass man sich nicht einer kommerziellen Wegwerfgesellschaft unbedingt unterwerfen muss, sondern mit essentiellen Dingen auch auskommen kann. Das alles ist eigentlich Teil dieses Poundschen Vermächtnisses, das Pound Paideuma oder das Brunnenburg Paideuma, wie wir es bezeichnen.
Erster Nachgesang. Die Brunnenburg, eine mittelalterliche Hangburg mit weinumrankten Türmchen, liegt oberhalb der Stadt Meran. Der Blick führt über Apfelplantagen und Rebstöcke hinunter ins Etschtal. In der Ferne sieht man das Gebirge. Ein Schild weist auf das Landwirtschaftsmuseum im Schloss hin, auf die Sammlungen des verstorbenen Ägyptologen Boris de Rachewils und auf die Ezra Pound Gedenkstätte.
Wollen Sie Platz nehmen?
Gerne, ja.
Auf dem Sofa hat noch mein Großvater die Cantus abends gelesen.
Für eine alte Sau mit Samenföhle.
Wie mein Vater gekommen ist 1958, war dieser Teil des Schlosses noch nicht ausgebaut. Er hat oben im Turm gelebt. Natürlich war das Schloss eine Attraktion. Auch war er sehr stolz, Großvater zu sein. Das war wirklich in St. Elizabeth für ihn eine wirklich große Freude. Du start something. Meiner Tochter zum Beispiel hat er einen Brief geschrieben, bevor sie überhaupt einen Namen hat, so Mademoiselle X. Und meinen Sohn hat er ständig Briefe geschrieben.
Oh ei, Zahnfäule.
Für eine alte Sau mit Zahnfäule.
Olga bleibt Ezras Ankunft auf der Brunnenburg fern. In seiner Begleitung sind seine Ehefrau und die junge Lehrerin Marcella Span, die letzte Liebe seines Lebens, der er die Ehe anträgt. Aber Dorothy verweigert die Scheidung. Im Oktober 1959 reist Marcella zurück in die USA. Im Dezember 1959 besuchen der britische Radiojournalist Mike O'Donnell und die deutsche Pound-Übersetzerin Eva Hesse die Brunnenburg. Im Gepäck ist ein TK-35 Grundig-Tonbandrekorder, ein Spitzengerät der Zeit. Ezra spricht einige seiner Gedichte in Eva Hesses deutscher Fassung ein.
Für eine alte Sau mit Sanföhle.
Er hatte Ausstrahlung, das ist ganz klar. Er hatte eine vulkanische Energie. Das kam so rüber wie irgendein Schiffskapitän, der eigentlich nur gewohnt ist, in sehr lauter Stimme über Deck zu rufen, weil es alle hören müssen. Nicht? Also es war schon dieses Element einer Botschaft, etwas, was irgendwie weitergegeben werden sollte oder rezipiert werden sollte.
In die Gedichte von Pound, das Weibliche ist sehr wichtig. Frieden bringt, die Sühne, Liebe, auch das Erotische. Natürlich, er gehört zur Generation von D.H. Lawrence. Und das ist eine Sache von seiner Zeit, die 30er Jahre.
Pound wird überleben, weil diejenigen, die als Dichter sich berufen fühlen, finden, dass Pound zur Ausbildung des Handwerks nötige Anweisungen gibt. Und insofern ist er ein Dichter für Dichter und nicht unbedingt für die Massen. Die
Cantos sind natürlich in sehr verschiedene Stile geschrieben. Am Anfang sie sind mehr ausführlich, mehr poetisch, mehr dichterisch, mehr persönlich. Und dann, als es weitergeht, es wird immer mehr hermetisch, ein bisschen auch mehr obsessiv.
Was er selbst Pralinen genannt hat, diese frühen Gedichte, diese romantischen, die noch irgendwie im Geiste der Lyrik des späten 19. Jahrhunderts, die er ja dann sozusagen zerschmettern musste, um eine neue Sprache, eine neue Dichtung zu schaffen. Auch die möchte man nicht missen. Wenn es überhaupt noch Dichtung geben wird in Zukunft und wenn Menschen noch an Dichtung glauben werden, dann werden sie auch Pound lesen.
In Amerika, es gibt eine Gruppe, die Language Poets heißt, die sich sehr viel mit Gertrude Stein und auch ein bisschen Pound beschäftigen. Die Beats waren so sehr in Pound interessiert, weil er war alternativ, er war natürlich in Irrenanstalt. The Poet Prophet, so Pasolini liebte Pound, weil er sah auch in Pound irgendwie ein Prophet, jemand, der gegen die Industrialisation, immer mit der Agrikultur für die Erde, die Natur. Es gibt natürlich diese Sachen in Pound.
Das Band,
ist das jetzt voll bespielt?
Das ist jetzt fast voll.
Aber warum ist er verstummt, frage ich. Ein Dichter, gefeiert von den literarischen Avantgarden während und nach seiner Zeit, der experimentelle Tonaufnahmen produzierte, Schallplatten, Radiovorträge, Hörfunkopern, der sich in der Nachfolge der provenzalischen Minnesänger sah, der sich an Yeats Vortragskunst orientierte, an den Litaneien der anglikanischen Kirche, der zeitlebens ein beeindruckender Rezitator gewesen ist.
It's great wisdom, great, great wisdom. Aber so weit werde ich es nicht schaffen. Ich rede immer noch zu viel. Meine Mutter hat auch zu viel geredet. Frauen haben alle viel, es wird viel zu viel gequatscht. Er hat ja selber gesagt, es gibt ja die drei Stufen, nicht? Zuerst ist die Action, also das Tun, und dann Meditation und dann Contemplatio. Und wenn man contemplate, kann man nicht reden. Und er hat sich so entwickelt.
Ich sage, dass Eva Hesse, die nicht nur Pounds Übersetzerin ist, sondern auch seine Biografin, sein Schweigen als eine merkwürdige Art des Suizids gedeutet hat. Pounds durch Ich-Schwäche bedingte Ohnmachts-Allmachtsfantasien hätten zum poetischen Maskenspiel geführt, zur Identifikation mit Dante, Villon, mit dem proteischen Odysseus. Wie dieser ist Pound in der Krise niemand. Geworfen in eine Welt ohne Eros, ins existenzielle Nichts. Er resigniert, trifft keine eigenen Entscheidungen mehr, unterwirft sich den anderen, allen voran Olga.
Es wird so viel geschrieben, dass man zum Schluss gar nichts mehr weiß, genauso wie man von Dante und Homer auch nichts weiß und von Shakespeare eigentlich auch nichts weiß. Zum Schluss wird man über Pound gar nichts mehr wissen. Er wird
eine Figur der Fiktion werden.
Ja.
Das ist ja ein Sagenmotiv. Das ist das berühmte Motiv des Entrücktwerdens. Und irgendwie so ein Erlebnis hat Pound auch gehabt. Er ist hier aus Europa der letzten Kriegsjahre hinüber katapultiert worden in eine virtuelle Welt des Wahnsinns.
Ich weiß, wie er noch drüben im Speisezimmer gesessen ist und nachher hat er gesagt, er ist erschöpft. Erschöpft. Und dieses Wort erschöpft fand ich so passend.
Hinzu kommt, er hat sich verliebt. Und wenn sich eben ein alternder Mensch, er war immerhin schon über 70, in eine junge Frau verliebt und diese Liebe unmöglich ist, weil du juridisch nicht existiert, man hat dich sozusagen ausgelöscht, dann ist das schon eine ziemlich tragische und auswegslose Situation.
Im Kopf hat er weitergeschrieben und das hat man in seinem Gesicht lesen können. Aber die Kraft, dann das niederzuschreiben, fehlt.
Ich glaube, diese beiden Dinge zusammen haben bewirkt, dass er auch physisch, gesundheitlich einen Zusammenbruch erlitten hat und schließlich und endlich eigentlich nicht mehr leben wollte. Und dazu fast gezwungen wurde von meiner Großmutter.
Aber wann bist du jemals amüsiert? Komm, du kannst es mir sagen. Siehst du, du willst mir nicht die Befriedigung geben, dass du jemals amüsiert bist. Aber ich sehe doch, dass manchmal etwas passiert, das dich zumindest ein wenig amüsiert. Stimmt es? Du bist nicht ehrlich zu dir selbst. Esra, sprich,
Give it all out!
Coda. Der Pound Room auf der Brunnenburg ist eure letzte Bühne.
Waren Sie in dem Pound-Raum unten? Nein.
Nee.
Du, die Geigerin Olga Rutsch, hast ihn, den Dichter Ezra Pound, um fast 24 Jahre überlebt. 1996 bist du hier auf der Brunnenburg gestorben, kurz vor deinem 101. Geburtstag. In Gedanken bist du bis zum Schluss bei ihm. Es ist, als wäre er nie von dir gegangen, als dauerte das Leben mit ihm ewig an.
Wenn du zu Hause bleibst, dann finde ich dich, wenn ich zurückkomme, im Dunkeln sitzend vor oder im Dunkeln liegend. Es ist nicht lustig, sich vorzustellen, dass jemand in einem Haus im Dunkeln liegt oder sitzt, unfähig zu lesen oder Schallplatten zu hören, nur sich hinzulegen und sich zu fragen, wann ich zurückkomme. Das ist genau das, was du tust.
Der Pound Room auf der Brunnenburg, auch Ezra Pound Gedenkstätte genannt, ist eine Wunderkammer. Regalweise Bücher von und über Ezra, diverse Schreibmaschinen und Radios, eine Tapetenrolle mit chinesischen Schriftzeichen, Olgas Geige, Ezras Seekiste, sein großer Korbsessel, sein Gehstock. In dem BBC-Film, der in einer Endlosschleife läuft, erläutert er seine Konfuzius-Übersetzungen. August 1959. Ein gutes Jahr ist Ezra auf der Brunnenburg. Unzählige Rechercheure sind seitdem angereist. Journalisten, Wissenschaftler, Biografen, neugierige Schriftsteller und Freunde. Darunter Wieland Schmidt, Gregor von Rezzori, Salvatore Quasimodo. Du erinnerst dich, Olga, an einen Brief von deiner Tochter. Mary ist erschöpft, der Besuch ist ihr zu viel. Sie schreibt, nach der erneuten Lektüre von Henry James' Erzählung The Aspen Papers sei ihr danach, Ezras Papiere komplett zu verbrennen. Mehr als ein Jahrzehnt später, kurz nach seinem Tod, gibt sie sie jedoch an die Beinecke Library der Universität Yale weiter. 1990 kauft Yale auch deine umfangreiche Korrespondenz mit Ezra an, deinen Briefwechsel mit bekannten Schriftstellern und Künstlern und vieles andere mehr. Box 163 deines Archivs in Yale musste bis 2016 verschlossen bleiben. Tatsächlich enthält der Archivkasten 163 Unterlagen der Ezra Pound Foundation, die die Übertragung deiner Papiere an die Beinecke Library belegen. In einem Roman über dich und Ezra hätte sich in der Box zudem ein Häufchen Asche befinden können. Verbrannte Papiere wie die Aspen Papers in Henry James' Erzählung, die wertvoll gewesen sein mögen oder nicht. Und der Rest wäre Schweigen.
Ezra, sprich.
Bluetooth disconnected.
Low battery, please charge.
Ezra Pound Reloaded. Was vom Dichter übrig bleibt. Nachgesang von Elke Heinemann. Es sprachen Susanne Barth, Ulrich Haß und die Autorin. Technische Realisation Markus Freund und Elke Steinort. Regie Martin Zülker. Redaktion Joachim Dix. Eine Produktion des Norddeutschen Rundfunks mit dem Westdeutschen Rundfunk und dem Deutschlandfunk 2017.